Die Gemeinde hatte sich in kurzer Zeit von Jerusalem über Judäa und Samaria ausgebreitet, und doch stand eine unsichtbare Grenze im Raum, die Trennung zwischen Juden und Heiden. Wie sollte das Evangelium alle Völker erreichen, wenn die Boten selbst innerlich noch an alte Schranken gebunden waren? Die Geschichte von Petrus und Cornelius zeigt, wie Gott souverän eingreift, Gebete erhört, Denkweisen sprengt und einen neuen Abschnitt in seiner Heilsgeschichte einleitet. Der Erfolg von Petrus, Dienst und Gottes souveräne Führung. Die Apostelgeschichte zeichnet ein erstaunlich stilles Bild von Erfolg. Von großen Strategien und ausgeklügelten Konzepten ist kaum die Rede, doch es heißt, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Der auferstandene Christus breitet sich aus, indem er selbst inmitten seines Volkes wirkt. Petrus dient, predigt, besucht die Heiligen, doch Lukas lenkt den Blick auf den Herrn, der durch den Heiligen Geist baut, tröstet und vermehrt. Fruchtbarer Dienst erscheint hier als Nebenprodukt eines Lebens unter der Herrschaft Christi, nicht als Ergebnis menschlicher Machbarkeit. Apostelgeschichte 9:31 weist auf den Erfolg des Dienstes von Petrus hin, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Hier sehen wir, dass in den drei Provinzen Judäa, Galiläa und Samaria Gemeinden fest gegründet worden waren. Das zeigte, dass der Dienst von Petrus in der Ausbreitung des auferstandenen Christus im jüdischen Land sehr erfolgreich war. Gerade in dieser gefestigten Situation beginnt Gott, Petrus aus seiner vertrauten Umgebung hinauszuführen. Er zieht durch das Land, kommt nach Lydda, dann nach Joppe, immer näher an die Küste und damit an die heidnische Welt heran. Während der Dienst in Judäa, Galiläa und Samaria stabil ist, öffnet Gott im Verborgenen eine neue Bühne. In Caesarea lebt ein römischer Hauptmann namens Cornelius, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und allezeit zu Gott betete. Eine römische Garnisonstadt, ein Vertreter der Besatzungsmacht, eine Hausgemeinschaft aus den Nationen, aus menschlicher Sicht eine unwahrscheinliche Ausgangslage für den nächsten Schritt der Heilsgeschichte. Doch der Bericht lässt keinen Zweifel daran, dass hier eine verborgene Regie am Werk ist. Während Petrus nach Joppe geführt wird, wird Cornelius in Caesarea vorbereitet. Während der Dienst in der jüdischen Heimat reift, wächst in einer heidnischen Kolonie ein geistlicher Hunger heran. Gott verknüpft Lebenswege, noch bevor die Beteiligten einander kennen. Es ist, als würde der Herr im Stillen die Bühne aufbauen, Personen berufen und Zeiten ordnen, damit zur rechten Stunde Bote und Suchende einander begegnen. Diese Souveränität entlastet, das Reich Gottes hängt nicht an der Reichweite unserer Planung, sondern an der Weisheit dessen, der Türen öffnet, die niemand schließen kann. Wer diese Spur im Text erkennt, beginnt anders auf sein eigenes Umfeld zu schauen. Auch heute ist Christus der Herr der Geschichte, nicht nur allgemein, sondern konkret in Städten, Arbeitsfeldern, Familien. Er verbindet Menschen, die sich nie gesucht hätten, lässt Frieden und Aufbau an einem Ort reifen, um an einem anderen Ort einen neuen Anfang zu setzen. Es kann Zeiten geben, in denen vieles stabil und vertraut wirkt. Gerade dann bereitet Gott vielleicht schon den Übergang zu einem neuen Abschnitt vor. Das ermutigt, den eigenen Dienst nicht zu absolutieren, sondern offen zu bleiben für die leise Führung des Herrn, der weiter denkt als unsere Grenzen und dessen Herz auf alle Völker und Schichten gerichtet ist. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und allezeit zu Gott betete. Die Souveränität Gottes über Petrus, Weg und Cornelius, Sehnsucht lädt ein, das eigene Leben als Teil einer größeren Bewegung zu verstehen, der Herr baut, tröstet und führt, auch dann, wenn wir nur einzelne Schritte sehen. Wer so auf Christus vertraut, kann in seinem heutigen Auftrag treu sein und zugleich innerlich bereit, wenn Gott unerwartet neue Türen öffnet und bekannte Grenzen sprengt. Gebet als Schlüssel für Gottes Weg mit Petrus und Cornelius. An einer entscheidenden Wende der Apostelgeschichte steht kein Konzil und keine programmatische Rede, sondern ein betender Mann. Cornelius, ein römischer Hauptmann, wird beschrieben als gottesfürchtig, freigebig und beständig im Gebet. Über ihn heißt es, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Vor Gott ist er Teil der gefallenen Menschheit, sündig und verurteilt wie alle anderen, und doch werden seine Gebete und seine Barmherzigkeit nicht übergangen. Im Licht des vollbrachten Werkes Christi und der Vorkenntnis Gottes wird seine suchende Hinwendung ernst genommen, nicht als Verdienst, sondern als ein erster Schimmer von Antwort auf die Gnade, die ihn bald in der Verkündigung des Evangeliums klar erreichen wird. Cornelius gehörte zur gefallenen Menschheit, sündig und vor Gott verurteilt wie alle anderen, dennoch nahm Gott seine Gebete und seine Almosen an, während er die von Kain verwarf. Dies muss darauf zurückzuführen sein, dass Gott ihm, gestützt auf die ewige Erlösung Christi und im Blick auf seinen Glauben an Christus in den folgenden Tagen, nach seiner Vorkenntnis vergab. Bemerkenswert ist, wie konkret das Gebet mit der Führung Gottes verbunden ist. Cornelius berichtet, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser, der 9. Stunde, und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid. Während er zur festen Stunde vor Gott steht, öffnet sich eine unsichtbare Tür, ein Engel kommt, ein Auftrag wird gegeben, eine neue Zukunft beginnt. Das Neue, das Gott in seinem Reich hervorbringt, wächst nicht zuerst aus menschlichen Initiativen, sondern aus einem Raum des Lauschens und Wartens vor ihm. Gebet erscheint hier nicht als religiöse Pflicht, sondern als unscheinbarer, aber entscheidender Punkt, an dem die Erde sich mit dem Himmel berührt. Fast gleichzeitig, einige Tagesreisen entfernt, ist Petrus ebenfalls im Gebet. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Gerade in dieser Stunde empfängt er seine Vision. 2 Menschen, 2 Orte, 2 Gebetszeiten und ein Gott, der beide Fäden zusammenführt. Die Trennung zwischen Juden und Nationen wird nicht in einem politischen Akt aufgehoben, sondern in Gottes geheimer Regie über betende Herzen. Das Gebet öffnet Petrus für eine Offenbarung, die ihm sonst vermutlich unerträglich gewesen wäre. Es macht Cornelius bereit, das Wort aufzunehmen, das er noch gar nicht kennt. Damit zeichnet der Text ein tiefes Bild vom Gebet als geistlicher Zusammenarbeit mit Gottes Bewegung in der Geschichte. Wenn Menschen zu Gott rufen, während er bereits auf sie zugeht, entsteht ein Raum, in dem sein Wille sichtbar werden kann. Diese Perspektive entlastet einerseits von dem Druck, alles selbst anstoßen zu müssen, und sie ermutigt zugleich, die unscheinbaren Stunden der Fürbitte hochzuachten. In der Stille unserer Zimmer, in oft müden Worten, greift Gott nach Menschen, Gemeinden und Völkern. Wer das erkennt, beginnt die eigene Gebetsarmut nicht zu beschönigen, sondern neu zu hungern nach dieser stillen, aber wirksamen Gemeinschaft mit dem Herrn, durch die er Türen öffnet, Herzen vorbereitet und sein Reich weiterführt, als unsere Augen reichen. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser, der 9. Stunde, und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid. Das Zusammenspiel der Gebete von Cornelius und Petrus macht deutlich, wie sehr Gott sich an betende Menschen bindet, wenn er Neues wirkt. Es schenkt Mut, die verborgenen Stunden der Hinwendung zu ihm nicht gering zu achten, denn in solchen Zeiten knüpft der Herr oft unsichtbare Verbindungen, bereitet Begegnungen vor und lässt seinen Willen auf Wegen geschehen, die weit über unsere Planung hinausgehen. Die Vision des Tuches und der Übergang zu Gottes neue Haushaltung. Während Petrus betet, öffnet sich der Himmel und er sieht ein Gefäß gleich einem großen, leinenen Tuch, herabkommen, an 4 Zipfeln auf die Erde Herrn niedergelassen. Darin sind allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels, ein buntes, für einen frommen Juden befremdliches Bild. Diese Vielfalt steht für Menschen aller Art, aus allen Himmelsrichtungen, mit allen möglichen Prägungen und Unreinheiten. Die Stimme aus dem Himmel befiehlt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. In der Sprache des Zeichens heißt das, verbinde dich mit ihnen, geh auf sie ein, tritt in Gemeinschaft mit denen, die deine Tradition bisher ferngehalten hat. Dieses Gefäß symbolisiert, dass sich das Evangelium zu den 4 Enden der bewohnten Erde ausbreitet, um alle Arten unreiner Menschen zu sammeln. Die vierfüßigen Tiere, die kriechenden Tiere und die Vögel, die in Vers 12 erwähnt werden, stehen für Menschen aller Artikel. In Apostelgeschichte 10:13 heißt es, und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Essen bedeutet in diesem Zeichen, sich mit Menschen zu verbinden. Die spontane Reaktion des Apostels legt seine inneren Grenzen bloß, keineswegs, her. Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. In einem Satz prallen Gottes neue Bewegung und Petrus, geprägtes Gewissen aufeinander. Er widerspricht nicht einem Menschen, sondern dem Herrn selbst und beruft sich dabei auf seine religiöse Reinheit. Der Herr antwortet mit einem Satz, der wie ein Donner über die alte Haushaltung hinweggeht: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Durch das Blut Christi sind Menschen aus den Nationen gereinigt, die trennenden Satzungen des Gesetzes, die Juden und Heiden auseinanderhielten, sind am Kreuz aufgehoben worden. Nun muss diese objektive Realität den Weg in das Herz eines jüdischen Apostels finden. Dass die Vision dreimal wiederholt wird, zeigt, wie tief verwurzelt die alten Grenzen sind und wie geduldig Gott mit seinem Diener umgeht. Erst als Petrus im Haus des Cornelius steht, vor einer versammelten heidnischen Hausgemeinschaft, kann er sagen: Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Die innere Bewegung ist vollzogen, aus dem Nein eines reinen Juden wird das Ja eines Apostels, der bereit ist, das Evangelium ohne Vorbehalt über die vertrauten Grenzen hinauszutragen. Mit diesem Schritt nimmt die Gemeinde sichtbar Gestalt an als ein Leib aus Juden und Heiden, vereint nicht durch gemeinsame Herkunft, sondern durch den einen Christus. In dieser Szene steckt eine stille, aber scharfe Anfrage an jede Form von Frömmigkeit, die sich über andere erhebt. Gottes neue Haushaltung der Gnade stellt Menschen nicht nach Herkunft, Kultur oder religiöser Vergangenheit in Klassen ein, sondern sieht sie unter dem einen Urteil und unter der einen Reinigung des Kreuzes. Wo der Herr sagt, dass er gereinigt hat, wird es gefährlich, an eigenen, jahrzehntelang eingeübten Unterscheidungen festzuhalten. Zugleich liegt in dieser Vision eine große Ermutigung: Gottes Reich ist weit genug für allerlei Menschen, und sein Evangelium hat Kraft, Menschen zu reinigen, die wir spontan als schwierig, fremd oder verloren einstufen würden. Wer sich von dieser Sicht erfassen lässt, entdeckt neu die Freude daran, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Kategorien, und findet Mut, sich von Christus aus den eigenen religiösen Sicherheiten hinausführen zu lassen in eine Gemeinschaft, die von seinem Kreuz und nicht von unseren Grenzen geprägt ist. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß, gleich einem großen, leinenen Tuch, herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde Herrn niedergelassen. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, Schlachte und ISS. Die Vision des Tuches fordert heraus, die eigenen, oft fromm begründeten Abgrenzungen im Licht dessen zu prüfen, was Gott in Christus gereinigt hat. Sie lädt ein, die Weite seines Herzens zu übernehmen und mit ihm zu rechnen, dass er gerade dort Menschen berührt und reinigt, wo wir spontan Distanz empfinden, sodass das Evangelium tatsächlich alle erreichen kann, die er in seine neue Gemeinschaft ruft. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mauern niederreißt und Türen öffnest, damit Menschen aus allen Völkern Zugang zu deinem Reich bekommen. Du kennst unsere eigenen Grenzen, Gewohnheiten und inneren Widerstände, die dein Wirken oft einengen, und du bist dennoch geduldig mit uns und führst uns Schritt für Schritt in deine weitere Sicht hinein. Wir bitten dich, unsere Herzen so zu formen, dass wir keinen Menschen mehr als fern oder unrein ansehen, sondern jeden durch deine Augen sehen, als jemanden, den du durch dein Blut erreichen und reinigen willst. Lass unsere Gebete nicht nur um unsere persönlichen Anliegen kreisen, sondern zu einem Raum werden, in dem dein Wille für unsere Umgebung, unsere Gemeinden und diese Welt Gestalt gewinnt. Stärke uns im Inneren durch deinen Heiligen Geist, damit wir deiner Führung vertrauen, wenn du uns in neue Situationen stellst und mit Menschen verbindest, die wir uns von uns aus nicht ausgesucht hätten. In allem sei dein Name verherrlicht, dein Leib gebaut und dein Evangelium weit ausgebreitet, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen.